Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist eure Number One Quelle, wenn es um wahre Verbrechen in Podcast-Form geht. Naja gut, vielleicht etwas zu hoch gestapelt, aber ey, why not? Ich bin Alex, das ist mein Podcast und yay, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ach, liebt ihr diese Weihnachtszeit auch so sehr wie ich? Ich glaube, diese Frage werfe ich irgendwie jedes Jahr an die Runde. Aber ich kann es einfach nicht lassen, ich liebe die Weihnachtszeit. Genau aus diesem Grund und natürlich aus vielen anderen auch, ist jetzt erst einmal die Zeit gekommen, sich bei euch zu bedanken. Danke für euren Support, danke fürs Zuhören, eure Nachrichten, eure Spenden, dafür, dass ihr euch mal meine Werbeplatzierungen anhört und danke für eure wundervollen Bewertungen. Ganz ehrlich, meine dritte Adventskerze brennt nur für euch. Aber gut, nähern wir uns jetzt schon mal dem heutigen Fall. Dieses Mal möchte ich es nämlich nicht auslassen, euch auf die Triggerwarnungen hinzuweisen, die ihr in jeder Folge in der Folgenbeschreibung findet. Denn das heutige Thema ist ein Thema, von dem viele, wirklich viele Menschen betroffen sind. Und leider wird dieses Thema auch heute noch nicht immer so ernst genommen, wie es ernst genommen werden sollte. Es geht um Stalking und darum, welch schreckliches Ausmaß dieses annehmen kann. Ich würde sagen, rührt noch einmal euren Chai-Latte durch und dann geht es auch schon los. Es war der 6. Januar 1999, als es zu einer verhängnisvollen Begegnung zweier Menschen kam. Die 20-jährige Shiori Ino war an diesem Mittwoch mit ihrer Freundin Nanami verabredet. Die jungen Frauen wollten den Nachmittag in einer großen Spielhalle verbringen. Das eindrucksvolle Gebäude mit den bunten, blinkenden Reklametafeln befand sich im Stadtbezirk Ojima-ku, etwa 25 Kilometer des Zentrums von Tokio entfernt. Gedämpftes Licht und säuselnde Musik schaffen eine heimelige Atmosphäre. Zwischen Pachinko-Glücksspielmaschinen, Flipperautomaten und zahlreichen Arcade-Automaten zum Zocken von Videospielen befanden sich in der Spielhalle auch einige Purikura-Fotokabinen, die sich vor allem bei den jungen Japanerinnen größter Beliebtheit erfreuten. Ob mit der besten Freundin oder gleich mit der ganzen Clique, die Mädchen drängten sich in die Purikura-Kabinen und hatten viel Spaß daran, verschiedene Posen und Grimassen auszuprobieren. Die entstandenen Bilder wurden dann als kleine Fotoaufkleber ausgedruckt und untereinander getauscht. Auch Shiori und ihre Freundin Nanami wollten an diesem Nachmittag einige lustige und süße Fotos von sich machen. Doch der Purikura-Automat spuckte ihre Geldmünzen immer wieder aus. Genervt schlug Shiori mit der flachen Hand an die Seite der Fotokabine. »Kann ich euch helfen?« hörten sie plötzlich eine Stimme hinter sich. Shiori drehte sich um und sah in das Gesicht eines jungen Mannes, der sie mit einem verschmitzten Lächeln anblickte. Nanami spürte sofort, dass es zwischen ihrer Freundin und dem Unbekannten knisterte. Es war wie Liebe auf den ersten Blick. Das sah Nanami in den Augen des Fremden. Der junge Mann war der 26 Jahre alte Katsuhito Komatsu, der eine Reihe von Bordellen betrieb, die er als Massagesalons tarnte. Sein Bruder Takeshi, hauptberuflich Feuerwehrmann, war sein Geschäftspartner. Doch all das erzählte er der Studentin Shiori, die im zweiten Jahr japanischer Literatur studierte, natürlich nicht. Katsuhito gab vor, 23 Jahre alt zu sein und Makoto zu heißen. Er sei ein aufstrebender Unternehmer und verdiene sein Geld mit dem Verkauf von Luxusautos, Immobilien und Edelmetallen, schwindelte er den jungen Frauen vor. Katsuhito lud Shiori und ihre Freundin Nanami in eine Karaoke-Bar ein. Die 20-Jährige und der angebliche Unternehmer kamen sich schnell näher. Und als der unterhaltsame Abend langsam ausklang, gab Shiori dem sympathischen jungen Mann mit dem gewinnenden Lächeln ihre Telefonnummer. Es dauerte nicht lange, bis Katsuhito und Shiori ihr erstes Date hatten. Und es folgten einige weitere Treffen. Doch mit jeder Verabredung fühlte sich Shiori unwohler in Katsuhitos Gegenwart. Zunächst fand sie den jungen Mann wirklich zuvorkommend und sympathisch. Zunächst erweckte Katsuhito in keinster Weise ihr Misstrauen. Bei ihren ersten Treffen, die etwa einmal in der Woche stattfanden, fuhr er mit ihr in einem seiner zwei teuren Mercedes-Benz durch die Stadt oder lud sie in edle Restaurants zum Essen ein. Das änderte sich jedoch etwa 4 Wochen später, nachdem die beiden sich in der Spielhalle kennengelernt hatten. Es war Anfang Februar 1999, als Katsuhito begann, Shiori mit teuren Geschenken förmlich zu behäufen. Darunter Kleider von Gucci, Taschen von Louis Vuitton und exklusive Schmuckstücke. Alles Dinge, auf die Shiori keinen Wert legte und die sie schon gar nicht einfach so geschenkt haben wollte. Regelmäßig machte Katsuhito ausgedehnte Shoppingtouren mit der jungen Studentin und drängte sie, sich Dinge auszusuchen, die er dann bezahlte. Und schnell läpperte sich eine Summe in etwa um die 1 Million Yen, was umgerechnet etwa 7.300 Euro sind, zusammen. Für Katsuhito stellte die Summe finanziell gar keine Probleme dar. Immerhin verdienten Takeshi und er mit dem Betreiben der Bordelle im Monat zwischen 700.000 und 1 Million Yen, also zwischen 5.100 Euro und 7.300 Euro. Shiori, die von den Bordellen nichts wusste, wurde die Situation mit Katsuhito zunehmend unangenehmer und so versuchte sie einmal, ein Geschenk ihres Schwarmes auszuschlagen. Das kränkte den 26-Jährigen jedoch sehr, dass er Shiori in aller Öffentlichkeit wüst beschimpfte. Das war das erste und letzte Mal, dass die junge Frau sich traute, eines der übertriebenen Aufmerksamkeiten von Katsuhito auszuschlagen. Eines Tages hatte der 26-Jährige einen so schweren Autounfall, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Shiori wollte Katsuhito einen Krankenhausbesuch abstatten. Doch als sie in sein Zimmer kam, sah sie einige tätowierte, finster dreinschauende Männer am Bett ihres Freundes stehen. Shiori glaubte, dass die Besucher der Yakuza, der japanischen Mafia, zugehörig waren. Ein anderes Mal entdeckte Shiori im Kofferraum von Katsuhito eine Unmenge an Bargeld. 10 Millionen Yen, etwa 73.000 Euro, wie er ihr stolz berichtete. Spätestens jetzt brach das Märchen von dem erfolgreichen Unternehmer zusammen. Shiori war klar, dass man solche Summen nur mit kriminellen Geschäften verdienen konnte. Und das war nicht das Einzige, was Shiori im Auto ihres Freundes entdeckte. Zufällig fiel ihr eines Tages eine Kreditkarte ins Auge. So erfuhr die Studentin, dass Katsuhito ihr nicht seinen wirklichen Namen gesagt und auch sein wahres Alter verschleiert hatte. Richtig unheimlich wurde Katsuhito der jungen Frau, als er sie eines Tages zu Hause anrief, obwohl sie ihm nur ihre Handynummer gegeben hatte und er ihre Festnetznummer eigentlich gar nicht hätte rausbekommen können. Eigentlich. Mitte März 1999 war Shiori zu Besuch in Katsuhitos Wohnung und dort kam es zu einer seltsamen und beängstigenden Situation. Sie bemerkte, dass in einem der Zimmer eine versteckte Kamera installiert war. Der 26-Jährige rastete daraufhin komplett aus und begann mit der geballten Faust immer wieder gegen eine Wand zu schlagen. Dabei schrie er, dass seine Eltern ihn hintergangen hätten. Shiori konnte sich weder auf die Kamera noch auf den Wutausbruch von Katsuhito einen Reim machen. Ihr Wunsch nach einer Trennung von Katsuhito wurde immer drängender. Aber Shiori befürchtete, dass sie in großer Gefahr schweben würde, wenn sie mit ihm Schluss machen würde. Katsuhito hatte ihr anvertraut, dass er sich auf den ersten Blick in sie verliebt hatte und für immer mit ihr zusammenbleiben wolle. Wenn Shiori sich von ihm trennte, würde er das bestimmt nicht einfach so hinnehmen. Doch nach dem Vorfall in der Wohnung ihres Freundes nahm die Studentin all ihren Mut zusammen und teilte Katsuhito mit, dass es ihr am liebsten wäre, wenn sie ihre Beziehung beenden würden. Und wie Shiori bereits vermutet hatte, wehrte sich der Bordellbesitzer heftig gegen ihren Wunsch. Ob sie denn wirklich glaube, dass sie ihn ohne weiteres verlassen könnte? Für Shiori klang es wie eine Drohung und so sollte es wohl auch ankommen. In den folgenden Tagen rief Katsuhito regelmäßig bei Shiori zu Hause und auf dem Handy an. Er wollte sich mit ihr treffen. Die Studentin stimmte den Verabredungen widerwillig zu, aus Angst, er könnte ihr sonst etwas antun. Es war der 24. März 1999, als die junge Frau es schaffte, sich jemanden anzuvertrauen. Sie sagte ihrer Freundin Nanami, dass sie befürchtet, ermordet zu werden. Wie Nanami auf diese Offenbarung reagierte, ob sie Shiori riet, zur Polizei zu gehen oder etwas anderes zu unternehmen, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, dass die 20-jährige Shiori am 30. März 1999 ihr Testament verfasste, in dem sie ihrer Familie und Freunden einige persönliche Worte zukommen ließ. Dann traf sie sich mit Katsuhito und teilte ihm fest entschlossen mit, dass sie sich endgültig von ihm trennen wolle. Katsuhito war wutentbrannt und begann, Shiori massiv zu bedrohen. Er würde ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder etwas Schlimmes antun oder er könnte Shiori zur Prostitution zwingen. Sind nur wenige der etlichen Drohungen, mit denen er probierte, die junge Frau einzuschüchtern. Und er hatte damit Erfolg. Aus Angst vor Katsuhito gab Shiori nach. Doch der Terror fing jetzt erst richtig an. Der 26-Jährige fand die Telefonnummer eines Freundes von Shiori heraus. Er rief den jungen Mann an und befahl ihm, sich nicht mehr mit der Studentin zu treffen. Katsuhito bezahlte einige seiner Freunde, damit sie Shiori beschatteten, und er somit immer wusste, wo und mit wem sie sich aufhielt und wie sie ihren Tag verbrachte. Katsuhito setzte die Studentin, die mit ihrem Nerven schon völlig am Ende war, massiv unter Druck. Er sagte ihr, dass er sie jagen und bestrafen würde, wenn sie immer noch überzeugt sei, ihn verlassen zu wollen. Sie solle ihn nicht als gewöhnlichen Mann betrachten. Er würde einer Frau, die ihn verrät, niemals vergeben. Er würde diese Frau vernichten, auch wenn er dafür alle seine Verbindungen aktivieren und all sein Vermögen einsetzen müsse. Katsuhito würde Shiori aber niemals etwas antun. Es gäbe genug Menschen auf der Welt, die für Geld alles täten. Am 18. Mai 1999 feierte Shiori ihren 21. Geburtstag. Und Katsuhito ließ es sich nicht nehmen, ihr ein Geburtstagsgeschenk zukommen zu lassen. Er kaufte seiner Freundin eine sündhaft teure Rolex-Uhr. Doch Shiori weigerte sich, das Geschenk anzunehmen, was Katsuhito in Rage versetzte. Etwa 4 Wochen später, es war der 14. Juni 1999, traf sich Shiori in einem belebten Café mit Katsuhito. Die Studentin war mittlerweile nervlich so am Ende, dass ihre Wut über das Verhalten ihres Ex-Freundes, wie sie ihn bezeichnete, ihre Angst vor seiner Rache überwog. Eindringlich sagte sie ihm, im Schutze der Öffentlichkeit, dass er sie und ihre Familie endlich in Ruhe lassen soll. Am Abend des gleichen Tages gegen 20.30 Uhr klingelte es an der Haustür von Shioris Familie. 3 Männer standen davor. Es war Katsuhito mit seinem Bruder Takeshi und einem Freund. Takeshi und der Freund gaben vor, die Vorgesetzten von Katsuhito zu sein. Die Männer setzten Shiori und ihre Mutter unter Druck, indem sie ihnen eine Reihe von Lügen auftischten. So erzählten sie den beiden Frauen, dass Katsuhito angeblich Geld an seinem Arbeitsplatz unterschlagen habe, um Shiori all die teuren Geschenke kaufen zu können. Angeblich hafte Shiori deshalb für die Unterschlagung. Gegen 21 Uhr kam Shioris Vater Kaichi nach Hause. Katsuhitos angebliche Arbeitgeber versuchten auch den Familienvater zu bedrohen. Er ließ sich von den 3 Männern aber nicht einschüchtern und bat ihnen an, dass sie die Geschenke gleich mitnehmen könnten. Kaichi sagte auch, dass sie alle zusammen zur Polizei gehen könnten, um den Sachverhalt zu klären. Nachdem die Männer das aber ausdrücklich ablehnten, komplimentierte der Familienvater die ungebetenen Gäste aus der Wohnung. Nur widerwillig folgten sie seiner Anweisung. Shiori hatte geistesgegenwärtig das ganze Gespräch mit ihrem Handy aufgezeichnet. Ihr Vater und vor allem ihre Mutter, Kyoko, machten sich spätestens jetzt auch große Sorgen um ihre Tochter. Am nächsten Tag ging Kyoko mit ihrer Tochter Shiori zu der Polizeistation in der Stadt Ageo, gelegen in der Präfektur Saitama. Dort spielten sie das aufgezeichnete Gespräch einem jungen Beamten vor. Der Polizist zeigte sich empört über den Vorfall, doch er sagte den Frauen auch, dass man da nichts machen könne. Am selben Tag begann ein Telefonterror, der sich über Monate hinzog. Die Familie bekam täglich etwa 20 Anrufe. Nie meldete sich jemand. Stattdessen herrschte eisiges Schweigen am anderen Ende der Leitung. An dem Tag, als der Telefonterror begann, gab es allerdings einen Anruf, bei dem sich doch jemand meldete. Als das Telefon schon wieder klingelte, machte Shiori sich schon darauf gefasst, dass sich wieder niemand zu erkennen geben würde. Umso perplexer war, als sich am anderen Ende der Leitung ein junger Mann meldete und vorgab, Tanaka zu heißen. Er forderte von ihr, dass sie die ganzen teuren Geschenke, die sie von Katsuhito erhalten hatte, zurückgeben solle. Da der Telefonterror aber nicht nachließ, begleiteten Shioris Eltern ihre Tochter 2 Tage später erneut zur Polizei. Doch dort trafen sie auf einen Polizeibeamten, der keinerlei Verständnis für die Situation der verzweifelten Studentin zeigte. Er sagte der 21-Jährigen auf den Kopf zu, dass sie sich nicht wundern brauche, dass ein verliebter Mann, der ihr auch noch teure Geschenke gemacht hatte, sich ärgere, wenn sie einfach mit ihm Schluss machte. Und damit begründete der Polizist auch seine Entscheidung, keinerlei Maßnahmen gegen Katsuhito zu ergreifen. Er schlug der Familie vor, eine kostenlose Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen. Das taten Shiori und ihre Eltern dann auch. Der Anwalt nahm sich gerade einmal 15 Minuten für die junge Frau Zeit. Ernst nahm er die Sorgen und Ängste von Shiori und ihren Eltern jedoch nicht. Auch der Anwalt warf der Studentin vor, dass sie ja immerhin viele und vor allem teure Geschenke von ihrem Ex-Freund erhalten habe und es sei ja logisch, dass der junge Mann nun verärgert sei. Das würde schon wieder vergehen. Doch schon am nächsten Tag rief Katsuhito erneut bei Shiori an. Er bedrängte sie und forderte sie auf, die Beziehung zu ihm wieder aufzunehmen. Shiori entgegnete ihm, dass sie das nicht wolle. Außerdem sei sie wegen Katsuhitos Nachstellungen und Bedrohungen schon bei der Polizei gewesen. Der 26-Jährige begann voller Hass, seine Ex-Freundin wüst zu beschimpfen, bevor er einfach auflegte. 4 Tage später, es war der 21. Juni 1999, hatte Shiori die ganzen Geschenke, die sie von Katsuhito erhalten hatte, sorgfältig in einer Kiste verpackt. Sie schrieb die Adresse ihres Ex-Freundes darauf und übergab das Paket einem Kurierdienst. Shiori ahnte, dass Katsuhito ausrasten würde, wenn das Paket bei ihm ankam. Zwar hatte der mysteriöse Anrufer, der sich Tanaka nannte, von ihr gefordert, dass sie die Geschenke zurückgeben solle, doch Shiori wusste auch, dass Katsuhito die Zurückgabe der Sachen als Beleidigung empfinden würde. Hätte sie die Geschenke jedoch nicht zurückgegeben, hätte er ebenso ihr Verhalten als respektlos aufgefasst. So oder so, er würde unfassbar wütend auf sie sein. Shiori war tief verzweifelt und fühlte sich vor allem von der Polizei im Stich gelassen. Die Angst, dass ihr oder ihrer Familie etwas zustoßen könnte, wuchs mit jedem Tag. Wie berechtigt ihre Sorgen jedoch wirklich waren, konnte sie nicht ahnen. Shioris Familie hatte schon einige Tage vorher alles in die Wege geleitet, um eine neue Telefonnummer zu bekommen. An jenem Tag, als sie dachten, dass zumindest der Telefonterror nun ein Ende haben würde, wurde die Familie in der Nacht gegen 23 Uhr von lauten Rufen, die von der Straße vor dem Haus kamen, aus dem Halbschlaf gerissen. Vor der Haustür der Familie parkte Katsuhito. Im Schlepptau hatte er einen seiner Männer, der für ihn in einem seiner Bordelle arbeitete. »Shiori, komm raus!« brüllte Katsuhito. Von dem Geschrei aufgeschreckt, lief die junge Studentin mit ihren Eltern nach draußen. Noch bevor Katsuhito wegfahren konnte, fotografierte Shiori in ihrer Hilflosigkeit das Nummernschild seines Wagens als Beweis. Die Familie ahnte jedoch, dass der Terror weitergehen und dass die Polizei ihnen auch jetzt nicht helfen würde. Schon einen Tag, nachdem Katsuhito das Paket von Shiori erhalten hatte, traf er sich mit seinem Bruder Takeshi. Die beiden Männer berieten, was als nächstes zu tun sei. Für Katsuhito stand fest, er will seine Ex-Freundin mit dem Tod bestrafen. Der 26-Jährige bittet Takeshi, sich an Yoshifumi Kubota zu wenden. Der 33-Jährige hatte vor einiger Zeit eines der zahlreichen, als Massagesalons getarnten Bordelle der beiden Brüder gemanagt. Katsuhito und Takeshi wussten, wie skrupellos Kubota war und dass der junge Mann für Geld alles tun würde. Auch einen Menschen ermorden. Takeshi bot Kubota für die Tötung von Shiori 20 Millionen Yen an, etwa 146.000 Euro. Der 33-Jährige nahm den Auftrag für den Mord ohne zu zögern an. Takeshi überreichte Kubota ein Foto von Shiori und sagte ihm, wo die junge Frau mit ihrer Familie wohnte. Kubota weihte noch zwei seiner Freunde, Yoshitaka Ito und Satoshi Kawakami, in den Plan ein und bat die beiden Männer, ihm bei der Umsetzung des Auftragsmordes zu helfen. Sie hackten einen Plan aus und fuhren nach Ageo City, um die Nachbarschaft von Shioris Familie und den Bahnhof in Okigawa, von dem aus Shiori immer zur Uni fuhr, auszukundschaften. Von nun an beschatteten sie die junge Frau rund um die Uhr. Einige Tage hatte das Telefon nicht mehr geklingelt, als Shioris Mutter Kyoko bemerkte, dass die kleine Lampe an dem Anrufbeantworter blinkte. Sie drückte auf die Abspieltaste und es ertönte krächzend Katsuhitos Stimme, die fragte, warum hast du eine neue Telefonnummer? Verzweifelt machte sich Kyoko auf den Weg zur Polizei und informierte die Beamten, dass Katsuhito, obwohl die Familie ihre Telefonnummer geändert hatte, schon wieder angerufen habe. Doch auch jetzt nahmen die Polizisten die besorgte Mutter nicht ernst. Sie stuften die Frau als leicht hysterisch ein. Immerhin hatte nur jemand bei der Familie angerufen. Kein Grund, um so eine Welle zu machen, denken sich die Polizisten. Resigniert ging Kyoko wieder nach Hause. Es war der 5. Juli 1999, als Katsuhito seinem Bruder eine Papiertüte mit 20 Millionen Yen in Bar gab. Dann fuhr der 26-Jährige nach Okinawa, wo er sich die kommenden Wochen aufhielt, um sich ein Alibi zu verschaffen. Für das, was als nächstes passierte.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Der Terror, den Shiori und ihre Familie ertragen mussten, nahm im Laufe der kommenden 4 Monate immer drastischere Dimensionen an. Kubota und seine Männer ließen hunderte von diffamierenden Flugblättern mit der Fotomontage von einer nackten Shiori drucken. Als Shiori am Morgen aus ihrem Haus trat, sah sie, dass an den Telefonmasten und den Häuserwänden Dutzende von bunten Flugblättern mit einem nackten Körper und ihrem Gesicht klebten. Schockiert von dem Anblick lief die 21-Jährige wieder zurück in die Wohnung. Später erfuhr die Familie, dass auch rund 200 Flugblätter in den Briefkasten der Nachbarn eingeworfen wurden. Auch an Shioris Uni und dem Arbeitsplatz ihres Vaters klebten die Flugblätter. Um kurz nach 8:30 am Morgen ging Kyoko aufgebracht zur Polizei, um diesen unfassbar demütigenden Vorfall der Polizei zu melden. Diesmal schaffte die Mutter es sogar, bis zum Chef der Kriminalpolizei durchzudringen und mit ihm zu sprechen. Doch Toshi Katagiri wimmelte die verzweifelte Frau ab. Er habe keine Zeit, sofort mit ihr mitzukommen, um den Vorfall zu untersuchen. Sie solle bitte nach Hause gehen, die Polizei würde sich später um das Geschehen kümmern. Und tatsächlich kam etwas später am Tag der Kriminalbeamte Tsuyoshi Honda mit seinem Kollegen zum Haus von Shioris Familie. Sie hörten sich die Geschichte von den aufgeregten Familienmitgliedern an und inspizierten die Flugblätter. Dann baten sie Mutter und Tochter, für eine Vernehmung auf die Polizeiwache zu kommen. 2 Tage später ging Shiori mit ihrer Mutter für die Vernehmung zur Polizeistation. Honda und sein Vorgesetzter Katagiri setzten sich mit den beiden Frauen zusammen und ließen sich die ganze Geschichte von Anfang bis Ende erzählen. Verzweifelt bat Shiori, dass die Kriminalbeamten Katsuhito verhaften sollten. Doch die Männer entgegneten, dass sie angeblich keinerlei Handhabe hätten. Den Frauen drängten sich nun noch mehr Gedanken auf, dass man ihnen einfach nicht helfen wollte. 5 Tage nach dem Gespräch bei der Polizei tauchen in Tokio Visitenkarten auf. Darauf ein Foto von Shiori mit der Überschrift »Suche reife Männer« und ihrer Telefonnummer. Auch im Internet tauchte eine Anzeige mit ähnlichem Inhalt auf. Shioris Eltern beschlossen, nun einen anderen Weg auszuprobieren. Gemeinsam mit ihrer Tochter gingen sie mal wieder zur Polizei. Doch erst beim 2. Anlauf nahmen die Beamten eine Anzeige wegen Verleumdung entgegen. Bei der Aufnahme der Anzeige sagte Shiori, dass eigentlich nur Katsuhito hinter der Aktion stecken könne. Der Polizeibeamte notierte allerdings, dass die junge Frau sagte, sie wisse nicht, wer für die Aktion mit den Visitenkarten verantwortlich sei. Das erfuhr die Familie von Shiori aber erst viel später. Auch, dass die Polizisten die offizielle Strafanzeige wie eine einfache Beschwerde behandelten, um keine weiteren Ermittlungen einleiten zu müssen. Sie hofften, dass Shiori und Katsuhito die Angelegenheit selbst klären würden. Ein Grund dafür dürfte auch sein, dass der Vorgesetzte der Polizeibeamten nicht wollte, dass noch mehr Strafanzeigen, die nicht bearbeitet und geklärt werden konnten, aufliefen. Immerhin gingen die alle zu seinen Ungunsten in die Statistik ein. Die Polizei muss bei Beschwerden nicht ermitteln. Im Gegensatz dazu, wenn ein Bürger eine Strafanzeige stellt, dann sind sie gezwungen, offizielle Ermittlungen einzuleiten. Zunächst aber verließ die ahnungslose Familie das erste Mal in den ganzen Wochen die Polizeiwache mit einem guten Gefühl. Nun, so dachten sie, würden die Beamten bestimmt ermitteln und der Albtraum hätte endlich ein Ende. Doch leider irrten sich die Inus gewaltig. Shiori rief mehrfach auf der Polizeiwache an, um den Stand der Ermittlungen zu erfragen. Doch jedes Mal bekam sie nur vage und ausweichende Antworten der Beamten. Der jungen Studentin wurde allmählich klar, dass die Polizei trotz ihrer Anzeige wegen Verleumdung noch immer nicht den Ernst der Lage begriffen hatten. Und damit sollte sie Recht behalten. Am 23. und 24. August 1999 wurden rund 400 Briefe an die Arbeitsstelle von Shioris Vater und nochmals rund 400 weitere Briefe an die Tochtergesellschaft des Unternehmens seines Arbeitgebers geschickt. Darin war zu lesen, dass Vater Kaichi angeblich wegen einer Spielsucht hochverschuldet sei und seine Tochter sich von fremden Männern aushalten lasse. Alles gemeine Lügen, doch die Gerüchte waren jetzt erstmal in der Welt und die Familie Ino fürchtete, dass Kaichis Arbeitskollegen diesen Blödsinn glauben könnten. Sie bangten um ihr Ansehen und um das ihrer Tochter. Wutentbrannt sammelte Keiji alle Briefe ein, die an seine Arbeitskollegen geschickt wurden. Ihm fiel gleich auf, dass der Text auf hochwertiges, teures Papier gedruckt war. Der Verfasser hatte nicht das herkömmliche, günstige Kopierpapier verwendet. Mit einer Tüte voller Briefe machte sich also Shioris Vater erneut auf den Weg zur Polizei. Eindringlich bat er die Beamten erneut, nun endlich etwas gegen diesen Terror von Katsuhito zu unternehmen. Doch statt Hilfe zu bekommen, stand am 21. September 1999 der Polizeibeamte Honda bei der Familie Ino in der Wohnung. Zuvor hatte er von seinem Vorgesetzten einen auf den Deckel bekommen, weil er eine Strafanzeige statt einer Beschwerde von Shiori entgegengenommen hatte. Honda bat die Familie, natürlich ohne ihnen von den Hintergründen zu erzählen, die Anzeige gegen Katsuhito zurückzunehmen. Shiori könne, wenn der Täter gefasst war, immer noch eine offizielle Strafanzeige stellen. Eine glatte Lüge. Die japanische Strafprozessordnung sieht vor, dass eine Person, die eine Anzeige zurückgezogen hat, das gleiche Delikt nicht noch einmal anzeigen kann. Shiori und ihre Eltern lehnten den Vorschlag von Honda vehement ab. Dass die Polizisten ihre ganz eigene Lösung für das Problem fanden, erfuhren die Inos erst viel später. Mitten in der Nacht auf den 16. Oktober 1999 wurde Familie Ino von laut dröhnender Musik aus dem Schlaf gerissen. Vor ihrem Haus parkten 2 Autos. In beiden Fahrzeugen war das Radio bis zum Anschlag aufgedreht. Die Familie fühlte sich bedroht. Kyoko machte Beweisfotos von den Autos und wehte den Notruf. Doch auch dieser Vorfall verlief im Sande. Die Polizei fand angeblich keine Verantwortlichen für die nächtliche Ruhestörung. Und dann, kam der 26. Oktober 1999. Gegen 9 Uhr am Morgen parkte Yoshitaka Ito sein Auto unauffällig in Shioris Nachbarschaft. Von seinem Standort aus hatte er die Haustür der Familie im Blick und konnte die Inos in aller Ruhe beschatten. Gegen 12.40 Uhr erhielt Yoshifuma Kubota, der mit Satoshi Kawakami im Auto in der Nähe des Bahnhofes Okigawa wartete, einen Anruf von Ito. Shiori habe das Haus ihrer Familie jetzt verlassen und sei mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zum Bahnhof. Kawakami startete den Motor und fuhr zum Bahnhof Okigawa. Hier setzte er Kubota ab. Der 33-Jährige inspizierte die Umgebung und schaute sich die vorbeilaufenden Passanten genau an. Gegen 12.53 Uhr erblickte er dann die junge Studentin Shiori, wie sie schnellen Schrittes Richtung Bahnhofshalle lief. Als sie an ihm vorbeigeeilt war, nahm Kubota die Verfolgung auf. Er holte die 21-Jährige ein, griff in seine Jackentasche und zog ein Messer hervor. Dann stach er ihr von hinten unvermittelt in die rechte Flanke. Shiori drehte sich noch um, sah dem unbekannten Mann ins Gesicht, bevor er ihr das blutverspähte Messer in die linke Brust stach. Shiori sackte schwer verletzt in sich zusammen. Einige Passanten eilten der jungen Frau zur Hilfe und riefen einen Krankenwagen. Kubota nutzte den Tumult, um sich aus dem Staub zu machen. Ito rief Takeshi an und sagte ihm, dass Kubota den Auftrag erfolgreich beendet habe. Shiori Ino wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, doch für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät. In der Notfallaufnahme verstarb die 21-Jährige wegen des massiven Blutverlustes durch die Stichverletzungen, die ihr Mörder ihr zugefügt hatte. Am Abend des gleichen Tages trafen sich Kubota, Kawakami und Ito mit Takeshi in einer Karaoke-Bar. Die vier Männer zogen sich in einen privaten Raum zurück. Takeshi trug die Papiertüte mit den 20 Millionen Yen bei sich, die ihm sein Bruder vor seinem Abtauchen gegeben hatte. Der 33-Jährige teilte das Geld unter den Männern auf. Kubota, der den Mord begangen hatte, gab er 10 Millionen Yen. Seine beiden Helfer erhielten jeweils 4 Millionen Yen. Die übrigen 2 Millionen Yen hatte Takeshi zur Finanzierung der Hetzkampagne gegen Shiori ausgegeben. Takeshi wies die Männer an, dass sie die Autos, die sie während der Beschattung und des Mordes nutzten, über einen Gebrauchtwagenhandel veräußern sollten. Nach der Ermordung von Shiori wurde der Polizei klar, dass sie mit ihrer Untätigkeit einen folgeschweren Fehler begangen hatten. Ein Freund von Shiori fasste es später mit den Worten: Shiori wurde von Katsuhito und der Polizei getötet. Zusammen. Auch bei den Ermittlungen zum Mord an der jungen Studentin tat sich die Kriminalpolizei nicht besonders hervor. Ganz im Gegenteil. Sie verbreiteten sogar das Gerücht, dass es sich bei Shiori Ino um eine promiskuitive Frau gehandelt habe, die gerne teure Markenartikel besaß und sich von ihren Männern aushalten ließ. Die Polizisten wollten mit ihren bewusst falschen Behauptungen der Öffentlichkeit suggerieren, dass Shiori selbst auch Schuld an ihrem Tod trage. Und die Presse sprang sofort auf diese falschen Behauptungen an und veröffentlichte zahlreiche falsch recherchierte Artikel mit diffamierenden Überschriften. Für die Eltern und Shioris kleinen Bruder, ihre Angehörigen und Freunde war dieses unglaubliche Vorgehen der Behörden, um ihre Fehler zu vertuschen, unsagbar schmerzhaft. Letztlich war es also nicht die Polizei, sondern der engagierte Reporter Kiyoshi Shimizu, der sich mit den Geschehnissen vor der Ermordung von Shiori befasste, Hintergründe recherchierte und zum Schluss sogar selbst ermittelte. Er veröffentlichte einen detaillierten Bericht über den langen Leidensweg Shioris, vom Stalking bis hin zu ihrer Ermordung. In seinem Artikel war auch ein Foto von Katsuhito abgedruckt. Der Reporter trug maßgeblich dazu bei, dass Shioris Mörder Kubota am 19. Dezember 1999 wegen Mordverdachtes festgenommen wurde. Nur einen Tag später konnten auch seine Komplizen Takeshi, Ito und Kawakami verhaftet werden. Von dem Stalker und Auftraggeber Katsuhito fehlte aber jede Spur. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Am 16. Januar 2000 wurden 8 weitere Personen verhaftet, weil sie bei der Belästigung von Shiori und ihrer Familie geholfen hatten. Und letztendlich war es der Reporter Shimizu, der den gesuchten Katsuhito in der rund 1200 Kilometer von Tokio entfernten Stadt Sapporo auf Japans zweitgrößter Insel Hokkaido ausfindig machte. Doch noch bevor die Behörden den Haftbefehl gegen den 26-Jährigen vollstrecken konnten, verschwand der junge Mann spurlos. Am 27. Januar 2000 wurde dann die Leiche von Katsuhito in einem See in der Stadt Teshikaga auf der Insel Hokkaido gefunden. Nach den Ermittlungen der Polizei bestätigten sie, dass es sich bei dem Tod des jungen Mannes um einen Suizid handelte. In seinem Hotelgepäck fanden sie einen Abschiedsbrief, aus dem hervorging, dass er schon kurz nachdem er den Mord an Shiori in Auftrag gegeben hatte, seinen Freitod plante. Shioris Mörder Kubota wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Helfer Kawakami und Ito müssen für jeweils 15 Jahre in Haft. Katsuhitos Bruder Takeshi wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zwar legte er Berufung gegen die Entscheidung ein, doch der oberste Gerichtshof bestätigte das ursprüngliche Urteil. Auch das Versagen der Polizei wurde juristisch und arbeitsrechtlich aufgearbeitet. Drei Polizisten, unter ihnen Katagiri und Honda, wurden aus dem Polizeidienst entlassen. Einige Quellen gaben an, dass die Männer auch zu Gefängnisstrafen von bis zu 1,5 Jahren verurteilt wurden, wobei die Strafen jeweils zur Bewährung ausgesetzt worden seien. Interne Ermittlungen ergaben, dass die Polizei schriftliche Beweise gefälscht hatte, indem sie die Strafanzeige, die Shiori stellte, in eine geringfügigere Beschwerde umwandelten. Auch wurden diverse Aufzeichnungen und sogar Aussagen von Beteiligten kurzerhand umgeschrieben. Die Männer hatten die Hoffnung, dass sie so das Unterlassen weiterer Ermittlungen im Nachhinein glaubhaft begründen könnten. Auch weitere Beamte, unter ihnen der Leiter der Ageo-Polizeiwache, wurden für ihr fahrlässiges Verhalten bestraft. Sie erhielten Verwarnungen und Gehaltskürzungen von 5-10% für eine Dauer von 1-4 Monaten. Kaichi und Kyoko Ino verklagten die Polizei auf Schadenersatz. Ein Bezirksgericht gab der Klage der Eltern statt, bestritt jedoch, dass die Nachlässigkeit der Beamten unmittelbar zu der Ermordung von Shiori geführt habe. Familie Ino legte zwar Berufung gegen die Entscheidung ein, der oberste Gerichtshof bestätigte das ursprüngliche Urteil jedoch. Unter anderem die Ermordung von Shiori führte dazu, dass im November 2000 das Anti-Stalking-Gesetz erlassen wurde. Jetzt können die Behörden schon bei Delikten, wo das Opfer mit stillen Telefonanrufen terrorisiert oder mit Textnachrichten und Briefen belästigt wird, frühzeitig gegen den Stalker vorgehen. Das Gesetz wurde im Laufe der Jahre immer wieder angepasst und soll Menschen, die Opfer von Stalking werden, besser schützen, damit sich so eine tragische Geschichte wie die von Shiori Ino nicht noch einmal wiederholt. Bleibt also zu hoffen, dass die Polizei ihren neuen Handlungsspielraum mit dem Anti-Stalking-Gesetz auch wirklich ausschöpft. Shioris Eltern litten seit der Ermordung ihrer Tochter jeden Tag unter dem schmerzhaften Verlust und hatten das Gefühl, in der Hölle zu leben. Wut, Hass und Traurigkeit bestimmten den Alltag von Kyoko und Keiichi. Kyoko trägt jeden Tag die noch blutbefleckte Uhr von Shiori, die sie am Tag ihrer Ermordung anhatte. Und das war es mit dem Fall und eieiei, was ist hier geschehen? Wie tragisch ist diese Geschichte, die mit Liebe begonnen hat und dem Tod geendet hat denn bitte? Boah, ich muss sagen, ich bin jetzt gerade echt wieder etwas sprachlos. Ja, auch wenn ich das Ende natürlich schon kannte. Aber ganz ehrlich, ist schon wirklich heftig, was passiert ist. Shiori Ino war eine junge Studentin, der die Liebe, ohne dass sie es geahnt hatte, einfach so vor die Füße fiel, kann man ja sagen. Und was wirklich schön hätte enden können, ja, endete letztendlich mit ihrem Tod. Ich muss auch sagen, dass ich gar nicht weiß, wie ich so richtig auf diesen Fall bzw. das Ende des Falls eingehen soll. Denn jetzt mal ganz ehrlich, das, was da mit Shiori passiert ist und vor allem in welcher Dimension, wirkt so surreal teilweise, ja, wie aus einem Film oder so, aus einer Serie wie You oder so. Und ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da wird jemand von einem liebeskranken Typen beauftragt, eine junge Studentin umzubringen, weil sie ihm ihre Liebe verweigert und seine Geschenke nicht haben will. Und ja, überlegt mal, wie viele Menschen schlussendlich da auch dann involviert waren. Denn der Täter hat ja nicht allein gehandelt. Da gab es ja eben auch zwei Auftraggeber und die zwei Komplizen, die die Gegend ausgekundschaftet haben und so weiter. Und das ist wirklich schon mindblowing, kann man sagen. Okay, Ich möchte aber natürlich nicht den wesentlichen Kern dieses Falls außer Acht lassen. Und zwar das Stalking. Die Telefonanrufe, das plötzliche Auftauchen mitten in der Nacht, diese Flyer-Aktion und auch die Sache mit den Briefen. Aktionen mit einem Ausmaß, mit dem Shiori und ihre Familie sicher nie gerechnet hätten. Und dann on top das Verhalten der Polizei. Die hat weggesehen und nicht einmal versucht, Shioris Anzeigen ernst zu nehmen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man hier von Überforderung mit der Tat sprechen kann. Wobei man leider auch nicht vergessen darf, dass sich der Fall ja in den 90er Jahren abgespielt hat und nicht nur in Japan das Thema Stalking ja irgendwie gar nicht stattgefunden hat. Also für das Gesetz. Solche Aussagen wie, du bist doch selbst schuld, wenn du die Geschenke annimmst oder der wird schon bald eine neue Freundin haben, waren damals sicherlich wirklich gängige Gedanken, wenn es ums Thema Stalking ging. Wobei, was heißt damals, ganz ehrlich, denn so reagieren Menschen teilweise noch heute auf dieses Thema. Doch wieso ist das so? Wieso wird das Thema Stalking trotz dessen, dass es bezüglich heute Gesetze gibt, die Stalking wirklich hart bestrafen, noch immer irgendwie nicht so wirklich ernst genommen wird? Und was ist Stalking eigentlich? Hierzu sagt das Stalking Prevention Awareness and Resource Center, kurz SPARC, Folgendes. Stalking ist ein Verhaltensmuster, das sich gegen eine bestimmte Person richtet und eine vernünftige Person dazu veranlassen würde, um ihre Sicherheit oder die Sicherheit anderer zu fürchten oder unter erheblichem emotionalem Leid zu leben. Außerdem führt SPARC auf, dass schätzungsweise 13,5 Millionen Menschen allein in den Vereinigten Staaten innerhalb eines Jahres gestalkt werden oder wurden, fast eine von drei Frauen und einer von sechs Männern in ihrem Leben schon mal Opfer von Stalking geworden sind. Mehr als die Hälfte aller Stalking-Opfer gab an, vor dem Alter von 25 Jahren gestalkt worden zu sein und eins von vier Opfern wurde vor dem Alter von 18 Jahren belästigt. Die überwiegende Mehrheit der Stalking-Opfer wird von einer ihnen bekannten Person gestalkt. 69% der weiblichen und 80% der männlichen Stalking-Opfer wurden mit körperlichem Schaden bedroht. Und auch hält die Organisation diverse Taktiken fest, wie Opfer von Stalking belästigt und bedroht wurden bzw. werden. SPARC sagt, Stalker wenden viele Taktiken an, um zu stalken. Besonders fallen dann diese Aktionen auf. Unerwünschte Telefonanrufe, Annäherung an das Opfer oder Auftauchen an Orten, wenn das Opfer dies nicht wünscht bzw. erwartet, Verfolgen und Beobachten des Opfers, Senden von unerwünschten Texten, Fotos, E-Mails und Nachrichten über soziale Medien, Versenden von unerwünschten Geschenken, Einsatz von Technologie zur Überwachung, Verfolgung und oder zum Ausspionieren. Die Statistiken dahingehend besagen, dass fast die Hälfte der Stalking-Opfer mindestens einen unerwünschten Kontakt pro Woche erfahren und 11% der Stalking-Opfer seit 5 Jahren oder länger belästigt werden. Und auch geht SPARC auf die Auswirkungen von Stalking auf die Opfer ein und die Statistiken hierzu sind sehr, sehr erschreckend und machen einen wirklich wütend. So heißt es, dass 46% der Stalking-Opfer Angst davor haben, nicht zu wissen, was als nächstes passiert. 29% der Stalking-Opfer befürchten, dass das Stalking nie wieder aufhört. Und ganz ehrlich, lebt man mit diesem Gedanken, dass das, was gerade passiert, nie enden wird. Also ihr nie Ruhe habt, ihr nie irgendwo hingehen könnt, wo nicht vielleicht euer Stalker oder eure Stalkerin auftaucht. 1 von 8 Stalking-Opfern verliert Zeit am Arbeitsplatz infolge der Viktimisierung. 1 von 7 Stalking-Opfern zieht aufgrund ihrer Viktimisierung um. Stalking-Opfer leiden häufiger unter Depressionen, Angstzuständen, Schlaflosigkeit und sozialen Phobien im Vergleich zu anderen Menschen. Und damit komme ich aber noch nicht zum Schluss, denn SPARC geht auch auf typische Verhaltensmuster von Stalking-Tätern ein. So kann man statistisch belegen, dass 2 von 3 Stalkern ihren Opfern mindestens einmal pro Woche auflauern, viele sogar täglich. 78% der Stalker wenden mehr als eine Stalking-Taktik an und in 1 von 5 Fällen werden Waffen eingesetzt, um das Opfer zu verletzen oder zu bedrohen. Fast 1 von 3 Stalkern hat vorher schon einmal gestalkt. Stalker, die Intimpartner belästigen, sind am ehesten in der Lage, ihre Opfer anzusprechen, zu bedrohen und zu verletzen. Okay, ganz schön hart, oder? Also mal diese Fakten auch zu hören oder diese Statistiken. Und wer sich jetzt denkt, gut, das sind aber irgendwo Statistiken aus den USA oder so. Nein, hier in Deutschland ist das Thema Stalking mindestens genauso akut, genauso wichtig. Und die Statistiken aus den USA lassen sich auch gut nach Deutschland oder Österreich, in die Schweiz oder sonst wohin übertragen. Laut der aktuellsten Polizeistatistik wurden im Jahr 2021 über 20.000 Fälle von Stalking gemeldet und zur Anzeige gebracht, also hier in Deutschland. Wobei sehr, sehr, sehr sicher davon ausgegangen werden kann, dass die Dunkelziffer um einiges höher ist. Zum Thema Stalking heißt es dann von der Polizeiberatung der Bund und Länder Folgendes. Stalking bezeichnet wiederholtes, widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen bis hin zur körperlichen und psychischen Gewalt. In der Regel handelt es sich beim Stalking nicht um eine klar abzugrenzende Einzeltat, es setzt sich vielmehr aus einer Reihe von Tathandlungen über einen längeren Zeitraum zusammen, die aus strafbaren Handlungen wie übler Nachrede, Verleumdung, Sachbeschädigung, Nötigung, Körperverletzung sowie Nachstellung bestehen können. Viele Sachverhalte aus dem Bereich Stalking entwickeln sich aus Beziehungen bzw. Ex-Beziehungen. Häufige Motive sind das Ausüben von Macht, Dominanz und Kontrolle sowie das übersteigerte Bedürfnis, von der oder von dem Betroffenen wahrgenommen zu werden, Kontakt zu diesem aufzunehmen oder zu halten. Einige Stalkende leiden unter psychischen Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen. Und weiter heißt es, und ich weiß nicht, ob ich diese Aussage nicht etwas kritisch finde. Ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Also schreibt gerne unter die Kommentare, weiß ich nicht. Guckt mal, was auch die anderen meinen. Ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem Absatz. Ich zitiere aber, viele Betroffene von Stalking möchten gar nicht, dass der Stalker oder die Stalkerin strafrechtlich verfolgt wird, insbesondere wenn es sich um ihren Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin handelt. Sie möchten einfach nur, dass es endlich aufhört. Dazu kann zunächst der Rat einer Fachberatungsstelle für Stalking-Betroffene gesucht werden, um gemeinsam das eigene Verhalten anzupassen und die eigenen Schritte zu planen. Ja, puh. Ich weiß nicht. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass diese Beratung im Zusammenhang mit fachlich ausgebildeten Menschen zusammengefasst wurde, aber irgendwie, und da kann ich mir wirklich nicht helfen, bekomme ich bei diesem Abschnitt auf jeden Fall irgend so ein bisschen Opferblaming-Vibes, weil wieso muss sich das Opfer darüber Gedanken machen, ihr oder sein Verhalten anzupassen, um nicht mehr gestalkt zu werden? Versteht ihr, was ich meine? Aber vielleicht bin ich auch voll auf dem falschen Weg, ich weiß nicht. Naja. Letztendlich möchte ich aber auch eher auf den Punkt hinaus, dass Stalking-Opfer, auch wenn es vielleicht nicht so scheint, per Gesetz das Recht darauf haben, nicht belästigt, verfolgt oder Schlimmeres zu werden. Und genau dafür sorgt der Paragraph 238 Strafgesetzbuch, der sogenannte Nachstellungsparagraph. Und nach diesem heißt es, dass der Tatbestand des Stalkings in Paragraph 238 StGB geregelt ist. Und nach diesem Paragraphen heißt es, dass Tätern, die einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellen, eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe drohen. Das Gesetz nennt konkret 5 strafbare Handlungen, wie beispielsweise das beharrliche Aufsuchen räumlicher Nähe der Person oder den beharrlichen Versuch, unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln Kontakt zu dieser Person herzustellen. Zum 1. Oktober 2021 wurde dieser Paragraph denn auch noch einmal verschärft, um Opfern einen besseren Schutz bieten zu können und Täter schneller in die Verantwortung zu ziehen. Vor allem in puncto Cyberstalking. Stalking im Internet war zwar auch schon vorher strafbar, allerdings wurde das Problemfeld Cyberstalking in der Vergangenheit immer größer. Der Paragraph 238 Absatz 1 Nummer 1 bis 8 wurde um spezifische Vorgehensweisen des Cyberstalkings erweitert. Und seit der Verschärfung des Gesetzes muss auch keine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers zum Beispiel mehr vorliegen. Das war ja immer nur dann der Fall, wenn das Opfer zu einem Verhalten veranlasst wurde, das es ohne Zutun des Täters nicht gezeigt hätte und das zu gravierenden, ernstzunehmenden Folgen führt, wie beispielsweise der Wechsel der Wohnung oder des Arbeitsplatzes. Seit dem 1. Oktober reicht es nun, dass, wenn die Nachstellung das Leben des Opfers nicht unerheblich beeinträchtigt. Davon sind beispielsweise Fälle erfasst, in denen das Opfer aufgrund einer länger andauernden Vielzahl von unerwünschten Anrufen zum Beispiel oder aufgrund einzelner bedrohlicher Anrufe des Täters die Telefonnummer wechseln musste. Ja, und interessant ist hier auch nochmal Absatz 3 des Paragraphen, denn dieser besagt, verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahestehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von 1 bis zu 10 Jahren. Mir war es deshalb wichtig, hier ein bisschen genauer auf die Statistiken und Fakten zum Thema Stalking einzugehen, weil ich denke, dass es mehr als wichtig ist, dieses Thema ernst zu nehmen. Ich selbst habe schon im Freundeskreis Fälle von Stalking miterlebt und auch was dies mit den Opfern gemacht hat. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle unbedingt darauf hinweisen, dass wenn du von Stalking betroffen bist oder eine dir bekannte Person, zeige den Täter oder die Täterin bei der Polizei an, denn du hast das Recht dazu, nicht gestalkt und belästigt zu werden. Suche die Hilfe bei einer von vielen Hilfestellen und Organisationen in deiner Nähe und schäme dich nicht für das, was dir gerade widerfährt. Du bist nicht alleine, wirklich nicht. In meiner Folgenbeschreibung findest du oder findet ihr Telefonnummern und direkte Links zu diversen Hilfsorganisationen, die euch mit ausgebildetem Fachpersonal 24/7 zur Seite stehen. Okay, dann würde ich jetzt mal so langsam das Ende dieser Folge einläuten. Aber natürlich nicht, bevor ihr nicht noch den Weird Crime der Folge gehört habt. Also passt mal auf. Im Jahr 2015 war ein 24-Jähriger aus Maine auf der Flucht vor der Polizei, nachdem er angeblich Kochutensilien geklaut hat. Nachdem er sich wochenlang erfolgreich vor der Polizei versteckt hatte, wurde er aber übermütig und postete auf Snapchat, dass er sich zu Hause vor der Polizei versteckt. Als einige seiner Follower dies dann sahen, alarmierten sie die Polizei, die daraufhin sein Haus durchsuchte. Leider hatte die Polizei trotz des Hinweises kein Glück, ihn zu finden und brach die Suche ab. Daraufhin postete Christopher erneut etwas auf Snapchat, die Polizei sei in seinem Haus und er habe sich in einem Schrank versteckt. Die Polizei wurde erneut alarmiert und durchsuchte nun auch die Schränke, wobei sie Töpfe, Pfannen und ein paar Füße fand und Christopher verhaftete. Tja, Übermut kommt vor dem Fall, oder? Alright, und damit verabschiede ich mich jetzt von euch mit einem sehr bescheidenen Wunsch. Denn wenn euch mein Podcast gefällt, dann seid doch bitte so lieb und schreibt eine liebe Bewertung, drückt den 5-Sterne-Knopf, den Like-Knopf, den Herzknopf und unterstützt mich und wahre Verbrechen. Das wäre super lieb von euch und wirklich, wirklich eine sehr große Unterstützung. Besucht mich außerdem auf meinem Instagram-Profil. Dieses findet ihr unter wahre-verbrechen-podcast und lasst auch da ein bisschen Liebe da. Ich gebe euch diese hier und jetzt schon einmal zurück. Fühlt euch ganz doll umarmt. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns noch vor Weihnachten wieder. Denn ho ho ho, es ist bald soweit. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Höre jetzt die 4. und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steig nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.